Willkommen bei Loan to Value, dem Schlüssel-Podcast für Immobilienfinanzierung und Investition. Hier diskutieren Experten und Branchenführer über die neuesten Entwicklungen im Immobilienmarkt. Begleitet von einem Gin tauchen wir in tiefgehende Gespräche ein. Freuen Sie sich auf spannende Einblicke mit unserem Gastgeber Stefan Meyer.
So, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir begrüßen heute Dr. Michael Piontek, CFO der Polis AG. Einen schönen Gin haben wir auch mitgebracht. Heute gibt es den Gin Oma Gitti von der Spreewitz Brennerei mit einer Lavendel-Limonade dazu. Ja, herzlich willkommen und Prost erstmal.
Ja, vielen Dank. Prost. Super Idee. Interessant, ja. Lecker.
Kann man machen, oder?
Ja. Lokale Spirituosen.
Genau, aus dem Spreewald. Können wir empfehlen. Wie geht's dir? Was machen die Geschäfte?
Och, mir geht's gut. Ja. Geschäfte sind interessant. Die Marktlage ist sehr heterogen. Mhm. Der Markt findet sich noch. Gerade als Finanzvorstand hat man natürlich mit Immobilien, aber auch mit den anderen Sachen zu tun. Das heißt mit Regulatorik, Bürokratie, ESG, CSRD-Reporting, ja. Jahresabschlüsse, alles was dazugehört. Ja. Betriebsprüfungen.
Wundervoll. Das also die schönen Dinge des Lebens.
Die schönen Dinge des Lebens.
Ja. Im Markt ist schon ein wichtiges Thema. Siehst du schon eine Bodenbildung, also von der Bewertung her, bei den meisten Sachen?
Nein, also ich muss sagen, es ist immer noch im Werden, im Wohnimmobilienbereich bin ich eher dabei. Der Wohnimmobilienbereich läuft immer dem Gewerbeimmobilienbereich 1-2 Jahre voraus. Das war auch schon damals bei den börsennotierten AGs, als das losging, da waren die wohnwirtschaftlichen schon gut notiert. Da waren die Gewerbeimmobilien-AGs immer noch weit unter NAV. Mhm. Und das hat sich dann später umgekehrt. Dann waren beide deutlich über NAV, aber die Wohnen laufen immer eher. Und auch jetzt bei der Markterholung sehe ich eigentlich schon, dass die Wohnen, gerade auch Zinshauspreise in Berlin und so weiter, da gibt es jetzt doch langsam eine Bodenbildung und auch eine Aktivierung selber über das Geschäft selber. Mhm. Mehr Transaktionen und im Gewerbebereich gibt es immer einzelne Angebote. Hier und da sicherlich auch notgetrieben. Mhm. Und immer noch den Kampf letztendlich, glaube ich, jetzt, der vielleicht auch zum Jahresende wieder kommt, mit den zwischen Bewertern, CFO und dem Wirtschaftsprüfer, der es testieren muss. Ja. Und das ist noch nicht abgeschlossen, weil immer noch der Markt zu illiquide ist. Und es ist ganz klar, Preisbildung für den Verkehrswert ist immer ein Handel an einem diskriminierungsfreien, ausreichend liquiden Markt notwendig. Das haben wir heute noch nicht. Ja. Und deswegen haben wir noch keine Preisbildung. Wir kriegen hier und da gute Angebote, manchmal zu kleine Objekte. Man ist vielleicht auch ein bisschen picky, weil man nicht zu früh kaufen will. Mhm. Das zeigt aber auch, dass der Markt noch nicht unten angekommen ist. Also wir sehen das immer noch nicht unten. Da geht noch was. Da passiert noch was.
Wie ist die Preisschere zwischen Objekten, die vielleicht schon ESG-konform sind zum größten Teil und energetisch auf vernünftigem Level zu denen, die halt zur Richtung Stranded Assets sich bewegen?
Ja, ich glaube, das Thema ESG ist immer noch nicht ganz überall angekommen. Also es gibt Firmen, die da viel machen, die dann auch ihre Immobilien entsprechend schon haben. Also neue zertifizierte Objekte sind vielleicht etwas besser handelbar. Ob sie dann wirklich, da der Preis sich ja noch nicht richtig gebildet hat, ich glaube eher die Transaktion ist realistischer bei diesen Häusern, wenn sie schon ESG-konform sind. Ich mache da immer noch so ein bisschen Fragezeichen dran, weil viele Zertifizierungen dann, ich sag mal, über den Bau erstmal sind, aber nicht die Gebäude im Bestand vielleicht doch betrachten. Bei den anderen Häusern weiß man ja gar nicht, wer ist dann wirklich ESG-ready oder ist ESG-fertig. Mhm. Wir haben jetzt schon für viele Objekte Klimaschutzfahrpläne. Das heißt, wir wissen, wann wir was wie machen müssen, damit wir im Dekarbonisierungspfad dann ankommen. 2045 zur Klimaneutralität für die Häuser und versuchen dann die Investitionen natürlich so zu verteilen auf den Lebenszeitraum, dass wenn die Fassade ansteht, die ESG gemacht wird. Mhm. Ich glaube, keiner geht hin in den Bestand und saniert jetzt Kern einfach mal nur aus ESG-Gründen. Das ist auch viel zu teuer. Ja. Und ich glaube, deswegen ist auch mit der Preisbildung wird sich zeigen, ESG tritt im Transaktionsmarkt jetzt auch ein bisschen in den Hintergrund, glaube ich. Die Lage ist wichtiger derzeit. Da gibt es mehr Effekt oder es hat mehr Preiseinfluss. Liegt die Immobilie im Zentrum? Liegt sie irgendwie in einer abseitigen Lage? Mhm. Als ESG kommt eigentlich erst danach und den Umfang der ESG-Kosten, die dann noch nachhinein einzuplanen sind, den kennen die meisten Leute noch nicht wirklich. Da gibt es Ahnungen, Schätzungen, aber was dann wirklich in jedes Objekt fließen muss und was dann auch den Wert beeinflusst, weil der Wert ja ein DCF-Wert letztendlich der zukünftigen Erträge ist, da wird noch viel gerätselt, glaube ich.
Ja, also wir sehen es auch bei uns, Anfragen, die kommen, gerade, ich sag mal, gebrauchte Bürohäuser, aus den 90er Jahren, die von Flächeneffizienz das noch nicht unbedingt getrieben wurden, sondern mit großzügigen Fluren, Atrien, alles, was es da so gibt, die sind zu Faktoren erhältlich. Ich sag mal, kauft man teilweise 7-8% Rendite oder auch mehr, aber man muss halt einmal alles anfassen. Also vom Heizsystem bis Fenster, Fassaden, Fahrstühle. Also ich kenne genug Objekte, sind auch Rolltreppen drin, die sich den ganzen Tag drehen. Das soll es auch noch geben. Und natürlich auch für die Mieter ein interessantes Nebenkostenthema. Also ich kenne Büroobjekte, da kannst du halt für 10 Euro mieten, hast aber 8 Euro Nebenkosten, weil da halt das alles nicht so in Shape ist, wie es sein sollte. Das merken wir auf jeden Fall. Nächstes Jahr treffen wir die Banken aus ein paar Regulatorien, gerade für gewerbliche Immobilienfinanzierung. Margen werden vermutlich steigen, also nicht vermutlich, sie werden steigen. Habt ihr euch schon soweit eingedeckt für die nächsten Jahre oder seid ihr euch sicher mit dem, was ihr so getan habt?
Ja, also wir haben ja schon sozusagen zum Ende der Niedrigzinsen alles eingedeckt gehabt, ganz gut. Wir haben jetzt noch noch rund 5 Jahre sind wir noch in der Zinsbindung mit unseren Sachen drin. Also wir haben vielleicht 27 die ersten Themen, wo wir dann mal wieder gucken müssen. Wir sind halt auch in einer komfortablen Situation, dass wir Netto-LTV von Mitte 20 irgendwie haben. Also das ist alles sehr, sehr komfortabel. Wir haben einige Objekte belastet, viele unbelastete Objekte. Wir sind natürlich auch in einem Gesellschafterkreis unterwegs, in einem Family Office, der die Polis gehört, was uns natürlich da bisher in sehr gute Verhandlungsposition gebracht haben. Wir sind nicht zur Bank gegangen und haben gesagt, wir hätten gerne einen Kredit, sondern wir machen tatsächlich Longlist-Shortlist-Ausschreibungen mit den Banken, sprechen dann eine ganze Reihe von Banken an und die dürfen dann bieten. Ja. Und dann gibt es eine zweite Runde und dann finden wir was. Auch wir sehen sicherlich tendenziell die höheren Margen. Früher war es natürlich so, dass die Margen ungefähr dem LTV entsprochen haben. Das heißt 0,6 Marge bei 60 Basispunkte bei 60% LTV. Am Ende war es dann ein bisschen schwieriger, weil natürlich der Beleihungswert nicht so gestiegen ist wie die Verkehrswerte. Das lief ja weit auseinander.
Und hat sich jetzt nochmal verschlechtert mit den neuen Liegenschaftszinssätzen, ist es ja nochmal ein bisschen schwieriger geworden für die Banken zumindest?
Ja, wie gesagt, uns trifft es zurzeit zum Glück nicht. Mhm. Wir sind auf der Festgeldseite unterwegs. Also wir haben haben entsprechende hohe Liquidität. Wir haben es nochmal geschafft, Einzelimmobilien zu den alten Werten zu verkaufen und suchen eigentlich jetzt eher nach Anlagen im aktuellen Markt. Mhm. Aber die Bankfinanzierung natürlich. Ist es so, dass die Banken das weitergeben werden, die Margen werden sich wieder auf Niveaus bewegen, wie sie vielleicht auch mal in den 90er Jahren waren. Und das ist dann auch gesund, sicherlich. Was mich ein bisschen enttäuscht ist, dass die ESG-Themen derzeit sich in den Margen nicht widerspiegeln. Also selbst wenn ich also eine ESG-sanierte Immobilie habe, dann sehen wir keine günstigeren Kreditangebote eigentlich. Und wenn ich mit den Banken spreche, warum das so ist, dann sagen sie, ja, wenn du nicht ESG-tauglich bist, dann wird es teurer. Ne? Aber es geht gegenüber den alten Margen nicht runter. Ne? Es wird sicherlich mittelfristig sich dann eine Segmentierung ergeben. Ich kann das noch nicht ganz einschätzen, wie das dann sein soll. Also wenn wir Immobilien haben, die nicht ESG-tauglich sind, finanzieren die Banken sie dann gar nicht mehr? Oder sind sie dann so teuer, dass sie nicht wirtschaftlich sind?
Also zumindest Stand jetzt, ist das ja eher nur eine Meinung von den Banken. Ich glaube, aufgeschrieben hat das noch keiner. Sie finanzieren sie schlechter, also von der Beleihungshöhe her, deutlich höhere Margen und das Thema Tilgung wird ein ganz anderes werden. Also da, wo man vielleicht jetzt auf Tilgung verzichten konnte oder im niedrigen Bereich unterwegs war, wird dann die Restnutzungsdauer, ist dann die Schallgrenze, wenn man jetzt nicht groß was macht. Was natürlich ist, die Banken werfen das gerne alle ihre grünen Bonds raus, weil sie die gut loswerden. Das ist ja der Hauptgrund. Wir müssen halt auch schauen, inwieweit jetzt die politische Lage das Thema ESG noch verändert. Wir sehen, auf der europäischen Ebene ist ja schon einiges zurückgenommen worden zum Thema Energieeffizienz und ESG und Taxonomie. In den USA wird dann sicherlich der Wind in nächster Zeit auch nochmal ein ganz anderer sein. Wie weit das zu uns rüber schwappt, wie weit wir uns dem annehmen, auch auf die wirtschaftliche Lage bezogen auf uns, ob das dann wirklich alles umsetzbar ist, schauen wir mal.
Ja, rüberschwappen könnte es ja theoretisch über die ausländischen Käufer. Wenn amerikanische Käufer jetzt in Deutschland kaufen, ist die Frage, legen sie dann immer noch Wert auf ESG-taugliche Immobilien, die sie kaufen? Also das waren ja mal durchaus das ausländische Kapital, der mal rund die Hälfte des deutschen Transaktionsmarktes ausgemacht insgesamt. Und das wird man dann sehen, ob da jetzt die politische Veränderung da vielleicht auch Veränderungen in den Anlagen, Anlagestrategien gibt. Das müssen wir sicherlich abwarten. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Wirtschaft, ich glaube, die internationalen Institutionals, die sich auch weltweit bewegen, weiterhin da Wert drauf legen werden, glaube ich schon. Und ich glaube allerdings auch, dass man die nicht ESG-tauglichen Objekte, zum Beispiel Denkmalschutz, was machen wir mit Denkmalschutz, nehmen wir komplett aus oder was auch immer. Und dann geht ja noch die zweite Frage, was ist mit den Mietern? Was für Mieter habe ich jetzt drin? Hat die Bank dann ein Problem, wenn ich eine ESG-taugliche Immobilie an einen vielleicht nicht ESG-tauglichen Mieter vermiete? Was passiert denn da? Steht das im Kreditvertrag drin dann? Gehen die dann Margen hoch, Banken raus? Welcher Mieter ist überhaupt jetzt ESG suitable? Die Rüstungsindustrie war es mal, nicht, ist es jetzt wieder plötzlich?
Ich weiß
nicht.
Das war tatsächlich auch ein Live-Beispiel. Unsere alte Bürofläche, als wir umgezogen sind, im Gebäude war auch schon ein Verband der Rüstungsindustrie und die wollten auch unsere Fläche halt zusätzlich dazu haben. Und da kam dann erstmal vom Asset-Management, dürfen wir nicht, geht nicht. Also da gab es dann nochmal einen kurzen Dienstweg zum Eigentümer. Dann ging es doch, aber das war tatsächlich ein Thema eine Zeit lang. Und die Frage ist ja auch die Mieter, was mieterseitig, was können die denn? Also wenn wir jetzt Single-Tenant oder Großmieter haben, was haben die sich irgendwie mal auf die Fahne geschrieben, was sie dann für Objekte anbieten dürfen, mit welchen Energiestandards oder mit welchen ESG-Themen? Das merken wir ja, das haben wir schon öfters gehört, tatsächlich große Mieter. Nein, also wir dürfen nur das und das. Die Richtlinie hat es konzernweit bei uns aufgeschrieben. Wir dürfen auch nicht mehr alles mieten. So, das sehen wir auch ab und an.
Man muss natürlich dann gucken, die großen Mieter betreffen, mit den großen Flächen sicherlich auch. Wir sind als Polis jetzt eher im mittleren Flächensegment unterwegs, deswegen trifft uns das Thema Homeoffice halt auch nicht in dem Maße, wie es die Großanbieter trifft. Aber ich mache mir da schon so ein bisschen Gedanken, wir kriegen viele Immobilien auf dem Markt, gerade auch aus dem südwestlichen Raum. Da ist viel Automobilindustrie als Mieter drin zum Beispiel. Wenn Automobilindustrie jetzt plötzlich nicht mehr ESG vielleicht konform ist, ich weiß es nicht, ne? Wenn das, wir sehen, wie das mit Elektro weitergeht und was dann wieder der richtige Weg ist, dann würden ja doch viele Immobilienbestände oder ich sag mal, viele Industrien keine Mietflächen mehr bekommen oder nur überteuert bekommen, weil klar, letztendlich teure Finanzierung heißt natürlich am Ende auch höhere Miete. Und das finde ich dann schon bedenklich, weil das teilweise ja Branchen sind mit sehr, sehr vielen Arbeitsplätzen.
So ist es. Also wir haben gerade auch aktuell ein paar Objekte gesehen im Münchner Raum, wo die Automobilindustrie drin ist. Die Renditevorstellungen, die er selbst auch vom Verkäufer da schon vorgegeben wurden, die waren recht beachtlich. Klar, die Objekte muss man sicherlich auch mal anfassen, aber es war halt alles auf dem Minus. Wenn die Objekte innerstädtisch sind, ist das eigentlich problemlos. Natürlich, wenn du irgendwo eine Wiese hast oder an einem spezifischen Standort wie Wolfsburg etc., da ist das schon relativ kriegsentscheidend. Also,
ja. Also ich finde München ein gutes Beispiel. Da sehe ich eigentlich, da habe ich auch schon der Sparkasse München gesagt, ein bisschen enttäuscht. Auf der Expo-Real auch gesagt, weil da ist sozusagen der Büromarkt außerhalb des mittleren Rings also sehr schwierig geworden. Okay. Es gibt immer mal Einzelfälle, sicherlich, wo es klappt, aber eigentlich hatte ich da von der Bayerischen Landeshauptstadt, die ja auch sehr, sehr hochpreisig war, eigentlich große Arbeitgeber und große Industrien ja auch bietet, muss man auch sagen, dass da der Transaktionsmarkt und auch der Vermietungsmarkt außerhalb des mittleren Rings doch sehr, sehr schwierig geworden ist. Und außer von München ist dann sowieso dann alles vorbei, so ein bisschen gerade. Das mag sich wieder erholen, aber da ist doch die Paralyse massiv eingetreten. Und es gibt halt Ecken in München, auch im Stadtgebiet, wo schon eine Menge freigezogen wird.
Tatsächlich, okay.
Stell dir vor, du hast dein Trauminvestment mit einer bombastischen Rendite gefunden. Dein Bankpartner gibt dir Konditionen auf Einstandsniveau. Tilgung ist kein Muss und ein Gutachten ist auch nicht erforderlich. Die Rückzahlung ist jederzeit möglich und von Covenants hat die Bank noch nie etwas gehört. Glaubst du, diese Geschichte entspricht der Wahrheit? Dann muss ich dich leider enttäuschen. Diese Geschichte ist frei erfunden. Die Wahrheit finden wir für dich heraus. Buche dir gern ein Kennenlerngespräch. Informationen findest du in der Podcast-Beschreibung.
Deine Zinsmeinung, so mittel, etwas längerfristig, was sagt die Glaskugel?
Jetzt trinke ich erstmal einen drauf, genau. Genau, Glaskugel polieren ist immer schwierig, aber klar, also de facto ist es natürlich so, die EZB beeinflusst natürlich massiv die kurzfristigen Zinsen. Wir haben jetzt noch die Situation, dass der 3-Monats-Euribor zum Beispiel noch knapp über 3% ist und der 10-Jahres-Swap noch bei 2,2 liegt. Das heißt, wir haben derzeit noch die inverse Zinsstruktur. Und wir werden mittelfristig sicherlich wieder in eine normale Zinsstruktur reinwandern, mittel- bis langfristig eher. Ich glaube aber, es wird so sein, dass die kurzfristigen Zinsen fallen werden. Die werden auch gesenkt durch die EZB sicherlich auch, mal sehen, wie es mit der FED weitergeht, aber ich glaube doch, mittelfristig wird es also da runtergehen und erstmal eine Parität bilden, vielleicht mit den langfristigen Zinsen. Und die langfristigen werden nicht in dem Maße nachgeben, sondern eher stabil bleiben, vielleicht leicht nachgeben, aber muss man abwarten, wie da die Zukunftsprognosen sind, auch Inflationserwartungen längerfristig. Das ist natürlich gut, wenn wir nachher wieder eine normale Zinsstrukturkurve haben, auch für unsere Banken und für die Erträge, die da aus Fristentransformationen erzielt werden. Ja. Aber es ist natürlich so, dass das Modell, dass eine normale Zinsstruktur hergestellt wird durch ein Absenken der kurzfristigen Zinsen, eigentlich ein Rezessionsszenario ist. Mhm. Und eine Normalisierung der Zinsstrukturkurve durch Erhöhung der langfristigen Zinsen eigentlich ein expansives und ein wirtschaftlich stärkeres Szenario beinhaltet. Ja. Aber das passt ja auch zu unserer Realität, gerade in Deutschland und vielleicht und als größte Volkswirtschaft dann auch ein Stück weit für Europa, auch wenn die anderen besser performen. Aber ich glaube deswegen, ja, wir werden fallende kurzfristige Zinsen sehen. Betrifft uns jetzt auch auf der Festgeldseite. Ja. Wir werden langfristig, aber wird es nicht wieder so runtergehen, wie die Leute meinen. Also wie es früher mal war, die Nullzinspolitik wird es da nicht mehr geben. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir sicherlich nochmal in einem Zeitraum von einem Jahr bis zu 100 Basispunkten im kurzfristigen Bereich sehen werden. Und langfristig glaube ich nicht, dass wir unter die zwei fallen im 10-Jahres-Swap. Also
eigentlich müssten wir ja theoretisch, wenn die EZB sag mal, ein bisschen am Puls wäre, müssten wir ja schon deutlich tiefer sein. Also wenn man Inflationsraten je nach Rechenweise und Sicht irgendwas um die 2-2,5% aktuell haben, müsste der Zins eigentlich sich ja gegen Null wieder bewegen, das tut er nicht. Also Luft nach unten ist, glaube ich, da. Es wird wahrscheinlich auch ein Wettkampf werden zwischen USA, also zwischen Fed und EZB, kann ich mir vorstellen, dass es da im Wettkampf nach unten geht. Schauen wir mal.
Also wir werden sicherlich sehen, dass die ja Wettkampf muss man sehen, aber ich glaube tatsächlich, die EZB ist immer ein Stück weit zu spät dran, ist mein Gefühl. Ja. Die waren auch bei den Zinserhöhungen zu spät dran, waren bei den Zinssenkungen sind jetzt zu spät dran, was nicht gut ist letztendlich für die Wirtschaft, das sehen wir ja letztendlich auch. Gut, wir haben in Deutschland ein paar sehr hausgemachte Probleme, die andere nicht haben. Das erklärt ein Stück weit vielleicht auch den Unterschied zwischen den deutschen Wirtschaftswachstumserwartungen und denen der anderen Euro-Staaten.
Das ist ja, natürlich deutlich sogar. Ja.
Da können wir jetzt nicht Politik abdriften, aber klar, wir belasten uns gerne selber. Bürokratie wird gerne aufgebaut und nie eingestellt.
Bürokratie, Abschaffungsgesetz heißt nicht, aber so ähnlich. Bürokratie, Reduktionsgesetz.
Ja, so ein Elon Musk, wie er jetzt in Amerika kommt, den könnten wir auch mal gebrauchen.
Das gibt es ja tatsächlich. Also dieses Bürokratieentlastungsgesetz, so heißt es. Also man braucht ein Gesetz, um Gesetze zu entschlacken. Das auch schon mal. Man könnte einfach wieder streichen, aber.
Ja, es gibt so Sachen wie das CSRD-Reporting sicherlich, was wir jetzt haben, was wahnsinnig viel Kraft bindet und auch Kosten verursacht für mittelständische Unternehmen. Und eigentlich, aber es soll die Leute so ein bisschen auf die Themen hinweisen, aber eigentlich ist es ein Bürokratiemonster, was viel Geld kostet, viel Kapazitäten bindet und für uns jetzt als Unternehmen, was eh schon in dem Bereich unterwegs ist, wir bauen ja schon nach Klimaschutzbauplänen, bringt es gar keinen Mehrwert. Ja. Es ist eine reine Sache und dann brauchst du noch einen Berater, trotz großer ESG-Abteilung. Also wir haben bei der Polis 8% unserer Mitarbeiter in der ESG-Abteilung, die machen nichts anderes. Und trotzdem brauchen wir dann nochmal einen externen Berater auf der Konzernebene, eine Software dafür, die es in Zukunft dann fortschreibt und dann kommt unser Abschlussprüfer und wird mit Sicherheit auch aus dem Gebüsch kommen und sagen, oh, ich muss das testieren. Mhm. Das kostet extra. Also das sind so Sachen. Aber ja, Wettlauf mit der Fed, muss ich sagen, wir werden sicherlich sehen, wie die wirtschaftliche Entwicklung ist dort. Ich habe eh schon gesagt, ich gehe von einem stärkeren Dollar aus gegenüber dem Euro. Mhm. Und das spielt sich natürlich dann auch in den Zinsdifferenzen sicherlich wieder. Mhm. Aber ich glaube tatsächlich, dass der aktuelle Wahlausgang in Amerika kurzfristigen Push bringt. Langfristig glaube ich, ist es nicht gut für die amerikanische Wirtschaft, was da passieren wird. Mhm. Aber es ist natürlich ja eine freie Marktwirtschaft, anders als unsere soziale Marktwirtschaft. Und da herrschen andere Regeln in Amerika. Und wir scheinen das auch immer noch nicht so ganz zu verstehen mitunter. Und da wird viel von abhängen, wie sich jetzt dann die EU-Kommission, auch die neue deutsche Regierung, die es geben wird, dann mit der amerikanischen Administration abstimmen wird.
Da ist ja alles an die Republikaner gegangen von beiden Häusern. Das oberste Gericht ist republikanisch. People's Vote war es auch, also.
Ja, der kann durchregieren. Ja. Ne? Und wir werden dann sehen, was da passiert. Es gibt gerade schlimme Befürchtungen, ob die Realität ihn wieder einhegen wird. Man weiß es nicht.
Also ich finde, auch wenn er viel Unsinn redet, im Gegensatz zu vor 4 Jahren und davor, er ist doch, finde ich, ruhiger geworden. Also er ist nicht mehr ganz so bissig und flätig. Also ich glaube schon, dass er, und er hat doch genug Leute um sich, klar, so ein Hardliner dabei, aber auch ein Musk, also die werden sich nicht über die Firmen 4 Jahre verstehen. Die werden auch irgendwann einen Bruch haben, das ist auch keine Liebe für immer. Also, aber ich glaube, der Zug, den er da durchgeht, der wird nicht schädlich sein, nicht gänzlich. Also die haben ja den gleichen Pro-Kopf-Beamtenapparat wie Deutschland. Also man denkt immer, Deutschland ist so beamtenlastig. Das ist in den USA exakt der gleiche Headcount. Also von daher ist das genauso nötig wie bei uns, da mal ein bisschen reinzuschneiden und ein paar Gesetze zu streichen, das alles ein bisschen zu entschlacken. Und das sieht man auch jetzt schon. Also er hat ja Das, was jetzt auf dem Tisch liegt oder er schon angekündigt hat, ist die Streichung dieser Tax Credits für Elektroautos. Hat selbst der Musk, also der eigentlich davon profitiert, gesagt, nee, muss weg, das ist Unsinn. Wir brauchen nichts gefördert, wir wollen einfach nur unsere Ruhe haben und unsere Sachen verkaufen. Erstmal ungewöhnlicher Schritt, aber ich bin da nicht so pessimistisch. Klar, also da wird es auch Verwerfung geben und der wird auch Feuer aus anderen politischen Richtungen kriegen, aber so ganz so pessimistisch bin ich nicht. Also für die USA wird super. Ich hoffe, die Europäer und gerade die Deutschen gehen da auch vernünftig mit um und machen es halt nicht zu ideologisch.
Ja, also ich sag mal so, der Trump hat ja jetzt im Nachhinein gesehen mit einigen Sachen seiner ersten Amtszeit durchaus recht gehabt. Den Warnung von Nord Stream 2 und andere Sachen hat er natürlich recht gehabt letztendlich. Ne? Und es bietet auch Chancen. Ich meine, hätten wir damals vielleicht unsere Modernisierung der Bundeswehr einfach damals schon vorangetrieben, hätten wir also Sachen gekauft beim Amerikaner, die Flugzeuge, die wir jetzt vielleicht kaufen werden oder andere ja. Sachen, hätten wir auch das 2%-Ziel erreicht und hätten wir auch keine Zollandrohungen von Herrn Trump gesehen gegen unsere Wirtschaft, weil wir ja dann 2% und noch bei ihm gekauft hätten, ja. Was wir jetzt im Nachhinein vielleicht auch tun. So gesehen hat er sicherlich mit einigen Sachen im Nachhinein recht gehabt. Uns ist dieser Populismus natürlich fern, weil wir da auch historisch belastet sind mit solchen Sachen, ganz klar. Da haben wir automatisch eine Aversion gegen, aber einige Sachen werden sicherlich gut sein dort, werden auch gut laufen. Gut, mehr Öl wird vielleicht nicht die Zukunft sein, aber ob nun alles Elektro sein muss bei uns mit den ganzen Akkus, ist ja auch so die Frage. Na, das muss man dann auch nochmal
abwarten. Das wird zumindest ein vernünftiges Maß, die Geschwindigkeit wird vernünftiger werden an der Stelle, glaube ich. Dass man das machen kann, dass das sinnvoll ist, glaube ich, sind sich viele einig. Aber dass man das halt mit so einem Nachdruck machen muss, ist noch was anderes.
Ja.
Letzter Thema vielleicht noch. Bei uns ist ja auch gerade die Regierung ein bisschen in Auflösung. Wie schätzt du die nächste Bundestagswahl ein? Was denkst du, welche Koalition könnte es, wird das werden?
Ja, ich würde jetzt nicht die Wahlergebnisse der neuen Bundesländer so einfach hochrechnen auf den gesamten Bund, aber wir werden sicherlich, für mich ist das immer so ein bisschen Yin und Yang. Wir haben jetzt sehr viele Jahre eine sehr linke Politik gehabt eigentlich, sehr auf soziale Versorgung ausgerichtet, grüne, ökologisch, ideologisch, meines Erachtens manchmal auch mit mehr Wert auf Ideologie als auf wirtschaftlichen Sachverstand oder ja. Sinnhaftigkeit ausgerichtet. Und jetzt wird es eine Gegenbewegung geben, meines Erachtens, konservativer. Man kann jetzt, das heißt CDU, sehen wir schon Umfragen, wo sie steht. Man sieht auch die AfD letztendlich, weil die Themen halt Wirtschaft und vor allem die Migration ein Thema ist, was die aktuelle Regierung halt nicht angreift und nicht richtig regelt. Übrigens auch hier eins der wesentlichen Themen in den USA, lustigerweise, die auch das Thema Migration aus Mexiko letztendlich hatten. Und dann die hohen Preise, das in Amerika ja die Wahl mit entschieden, wobei Herr Biden nicht unbedingt was für die Inflation konnte, die da wurde ihm angelastet. Und das werden auch Themen bei uns werden. Ne? Also die Inflation der letzten Jahre wird man sicherlich auch nochmal im Wahlkampf sehen, denn da 6, 8 bis 9% teilweise hoch, das sind Sachen, was den Leuten Geld aus den Taschen nimmt.
Also die Kaufkraft deutlich gesunken. Also wenn man die letzten 4 Jahre nimmt, sind bestimmt 30-35% mindestens Preiserhöhung gesehen und so viel Lohnabschlüsse gab es in der Richtung auch nicht. Also.
Nein, das ist ja auch nicht unbedingt notwendig. Ich sage auch immer, ich als Arbeitgeber gleich jetzt mal wieder, das ist nicht mein Job, sozusagen alle Unwägbarkeiten des Lebens für meine Mitarbeiter abzudecken. Das ist ein bisschen böse vielleicht, aber letztendlich haben wir auch in Zeiten, wo Nullinflation war, die Gehälter erhöht. Ne? Und wenn jetzt mal die Inflation höher ist als die Gehälter, dann ist das halt so. Ja. Dann kompensiert sich das wieder ein Stück weit aufs lange Ende. Aber ich glaube, zur Bundestagswahl zurückzukommen, klar, also CDU wird stark sein, die AfD wird stark sein, das wird so sein. Wenn die FDP reinkommt, was mich persönlich freuen würde, dann ist halt die Frage, wie viel nehmen die kleinen Parteien weg, wie viel Prozent braucht man für eine vernünftige Mehrheit. Wenn wir eine konservative Mehrheit hinbekommen würden mit den Liberalen zusammen, dann wäre das sicherlich gut fürs Land, mal gegenzusteuern, weil wir haben ja in der Vergangenheit gesehen, immer neue Kosten aufzupacken. Die Regierung, die aktuelle Ampel ist ja auch daran gescheitert, dass die 60 Milliarden plötzlich weg waren, man hat sich ja nur geeinigt, weil genug Geld da war auf dem Koalitionsvertrag und zu viel Geld da war. Man müsste sicherlich eher hingehen und auch mal sparen, also was der Herr Musk da machen soll in Amerika. Ja. In Deutschland habe ich auch noch nicht gesehen, dass man namhaft irgendwelche Gelder mal eingespart hätte. Man packt immer nur Neues drauf. Deswegen haben wir die Situation, dass wir nicht genug Geld haben für alles, obwohl wir die höchsten Steuersätze haben. Sondern wir müssen auch mal bei Ausgaben wieder cutten vielleicht und dann das neu fokussieren und priorisieren. Und das wäre sicherlich auch eine Aufgabe für einen gesunden Haushalt einer neuen Regierung. Und das muss eigentlich irgendwas Konservatives jetzt erstmal sein, weil ja wir sonst in die Gefahr geraten, dass wir sonst derer Ausgaben nicht Herr werden. Und die Schuldenbremse zu reformieren, ja, das muss man sich angucken. Wenn sie reformiert wird, nur um die Bürgergeldzahlung zu leisten oder andere Sachen, dann sind das konsumtive Ausgaben. haben. Ne? Wenn man aber wirklich hingeht und sagt, gut, wir hebeln und machen nochmal einen Sonderhaushalt, den man ja schon gemacht hat für die Bundeswehr oder für gute Infrastrukturprojekte und so weiter, solche Ausnahmen zu schaffen, das wäre sicherlich nochmal sinnvoll, weil es auch nochmal der Wirtschaft einen Schwung geben würde. Aber das wäre für mich die Bedingung. Ne? Also ich hoffe, dass wir mit CDU und FDP irgendwas hinbekommen. Wenn die Grünen wieder mitspielen, dann wird es schwierig. Aber die leben ja auch ein bisschen in ihrer eigenen Blase, jetzt mit ihren Umfrageergebnissen Kanzlerkandidaten aufzustellen. Ne? Dann könnte die FDP das auch machen. Ne? Und das ist natürlich weit entfernt. Was die AfD für eine Rolle spielt, bleibt abzuwarten. Ob es sonst eine konservative Regierung unter Tolerierung der AfD will ich mir jetzt nicht vorstellen, aber letztendlich braucht das Land sicherlich jetzt und das wird der Wähler auch sehen, hoffentlich da eine Gegenposition einmal, ein Zurückschneiden gewisser Sachen und eine Fokussierung auf Wirtschaft, weil ohne Steuern läuft es nicht und wir haben jetzt gerade die Anpassung der Wirtschaftsprognosen gesehen, während der Habeck noch mit 1,1% rechnet, sagt der Sachverständigenrat 0,4.
Das ist auch schon gut gefärbt.
Und wenn wir realistisch davon ausgehen, genau, dann wird das eher eine Null oder sogar ins Minus rutschen in der Praxis in nächsten Jahr, wenn sich nichts ändert. Und die politischen Spielereien, die wir jetzt da auch sehen, die auch wieder alles verzögern, sind nicht gut für die Wirtschaft. Und man muss sagen, die letzten 12 Monate hat die Bundesregierung da schon nicht viel auf die Reihe gebracht. Das Ganze jetzt noch bis, wir sagen mal letztendlich realistisch, ja, bis späten Frühling nächsten Jahres zu verlängern, bis eine Regierung sich dann gebildet hat. Eine BSW ist für mich völlig unwählbar, muss ich dazu sagen. Das ist ganz klar, wird aber Prozente ziehen, die Linke wird raus sein. Das wird recht spannend. Ne? Also meine Erwartung ist, dass wir starke konservative Positionen sehen, aber ich befürchte, dass es da nicht reicht und dann ein Gewürge losgeht, um entsprechend eine Mehrheit irgendwie zu bekommen.
Ja, bin ich völlig dabei. Hoffen, dass die FDP drinnen bleibt und ein bisschen was mitbestimmen kann.
Ja.
Ich sage herzlichen Dank.
Dankeschön, Stefan. Prost.
Prost.
Wir müssen doch noch austrinken jetzt. So ist es.
Bis zum nächsten Mal.
Danke, dass Sie bei Loan to Value, präsentiert von IBM Financial, dabei waren. Bleiben Sie dran für mehr Einblicke in die Immobilienwelt. Abonnieren Sie uns, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder spannende Perspektiven im Immobiliensektor erkunden.